Aktiv Radyo Interview.
Aktiv Radio Interview. Und alle, die uns regelmässig zuhören, wissen, dort sind die interessantesten Gäste, die es überhaupt geben kann in der deutschen Schweiz. Radio, ein Medium, Zeitung, ein Medium, Fernsehen, ein Medium, kennen wir alle. Und immer mehr in den sozialen Medien, auch ein Medium, ein weiteres Medium. Man verzettelt sich ein bisschen. Früher hat man an den Stammtisch gehen und dann haben alle gesagt, hast du auch gelesen? Und das funktioniert heute leider nicht mehr so. Und wir merken das ja selber, oder? Hört man uns nicht? Wer hat uns gehört? Wer reagiert? Das ist immer ein bisschen ein Wabangspiel. Es hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Besucher zu tun, den wir hier haben. Aber Medien sind heute, wenn wir sagen, fast ein kleines Problem. Und da werden wir jetzt ein bisschen genauer wissen. Wir sind ein Medium, ein Radio, und wir möchten gerne mit jemandem reden können, der fast durch alles durch ist. Er ist durch Radio durch, er ist durch Fernsehen durch, er ist durch Zeitschriften, Zeitung durch. Also der Mann, der die Schweiz eigentlich perfekt kennt. Sein Name ist Ackeret. Viele sagen jetzt vielleicht, wer ist das? Sage ich den Vornamen noch. Matthias Ackeret. Dann sage ich, aha, habe ich doch auch schon gehört. Und nachher, wenn man sagt Blocher TV, dann ist eigentlich alles klar. Dann sagen alle, aha, der ist jetzt hier, der Matthias Ackeret, der 900 Sendungen oder fast mehr als 900 Sendungen schon gemacht hat mit dem Blocher. Und die einen lieben und die anderen hassen. Und wenn wir schauen, ob das auch auf Matthias Ackeret abfährt. Ich begrüße ganz herzlich den Matthias Ackeret, Jahrgang 1963. Er ist hier als Chefredakteur und Verleger vom Persönlich. Matthias, herzlich willkommen.
Ja, danke vielmals für die Einladung. Grosse Freude. Wie du vorhin gesagt hast, ja, ich habe immer ein bisschen polarisiert, schon im Fernsehen. Und habe das eigentlich nie schlecht gefunden. Weil wenn jemand polarisiert, dann hat man auch den Eindruck, ist jemand interessant.
Matthias, punkto polarisieren, habe ich jetzt gerade eine Frage. Du bist ein Ostschweizer, du bist in Schaffhausen geboren und du hast den Dialekt beibehalten, obwohl du ja in Zürich wohnst, glaube
ich. Ja, ich wohne seit 40 Jahren in Zürich. Eben,
aber das gehört mir nicht. Die Zürcher haben nicht durchgeschlagen bei dir.
Ja, das ist, ich habe immer ein bisschen gelitten unter dem. Es ist ein bisschen das umgekehrte Frank Sinatra-Motto. Oder ich bin aufgewachsen im Zürcher Wieland, lege immer Wert drauf, also im Kanton Zürich. Und ich habe immer gefunden, irgendwann im Leben musst du auf Zürich und musst dort irgendwie dich beweisen können. Und bin dann nach dem Studium oder während dem Studium 1987 habe ich dann das erste Zimmer in Zürich und bin eigentlich nie mehr weggegangen von Zürich. Und das ist heute natürlich meine Stadt.
Aber der spitze Dialekt, der ist geblieben?
Ja, der ist geblieben, ja. Am Anfang habe ich das auch ein bisschen nachteilig gefunden. Es hat im Radio 24 mal eine Serie gegeben, wo jeden Morgen mich einer imitiert hat. Bis ich dann gefunden habe, ist ja noch eigentlich sexy. Und die Leute haben dich angesprochen, du hast heute Morgen da gesagt im Radio und habe immer sagen, das ist eigentlich nur der Parodist von mir. Und ja, ich habe den nie weggebracht und irgendwo habe ich dann realisiert, das ist vielleicht auch ein Markenzeichen von mir.
Also wer uns jetzt auf YouTube zuschaut und nicht nur hört, der sieht, dass der Matthias Ackeret heute keinen Schal anhat. Du hast lange in deiner Fernsehzeit immer einen Schal angelegt.
Ja, ist lustig. Ich habe vorhin auch gedacht, wo er ist. Ich habe ihn aufgehängt am Eingang.
Also du bist ja, mit einem Schal
ja, natürlich. Ja, es ist ja Winter, oder? Aha. Es ist ja Winter, das hat natürlich schon eine Rolle. Im Fernsehen war es ein bisschen eine andere Idee, wo wir gestartet sind mit Tele Zürich. Das war im 1994, genau vor 30 Jahren. Da war ich VJ beim Roger Schawinski. Und dann hast du jeden Abend einen Auftritt gehabt, bist mit der Kamera rumgerannt, irgendwie bei einem Politiker gesehen, am nächsten Tag in einem Bordell oder weiss Gott wo. Und dann hast du immer am Ende den Stand-up gemacht, oder den Aufsetzer, der gesagt hat, für Tele Zürich, Matthias Ackeret. Und ich habe dann gefunden, wenn du einen Schal anhast, dann wissen die Leute auch, da ist der mit dem Schal und da gibt er eine gewisse Bekanntheit. Und das Stilmittel habe ich eigentlich ein bisschen beibehalten.
Irgendwann mit einem CV von dir habe ich gelesen, Sohn eines Lehrers. Ist das positiv oder ist das negativ?
Ja, ist positiv. Ich glaube, mittlerweile ist es positiv. Mein Vater war Lehrer, 40 Jahre lang. Er war der Typ Lehrer, der Mütter dann schon irgendwie geplant haben bei der Geburt und dann gesagt haben, hey, irgendwann kommt meine Tochter auch noch zu ihnen. Und es ist halt Tatsache. Also, wenn du Lehrersohn bist, bist du halt auch ein bisschen privilegiert. Rückblickend muss ich sagen, das ist richtig gewesen und das ist eigentlich auch eine gute Jugend gewesen. Mein Vater ist jetzt 95. Ich gehe immer besuchen im Altersheim, jede Woche, und er ist immer noch sehr vital und fit. Und ich merke es einfach, er hat den Lehrer beibehalten.
Du hast dann Jus studiert, irgendwann nach der Matur. Hättest du auch ein Lehrer werden?
Ja, das wollte ich aber nie. Wollen. Ich wollte immer in die Medien gehen. Also, das war eigentlich mein Traum. Jus war, wie ich dort eine Freundin hatte, die dann auch angefangen hat mit Jus. Oder ich hatte das Gefühl, meine Chancen werden durch das erhöht. Das war der erste Punkt. Der zweite war, wie jeder gesagt hat, Jus ist relativ einfach. Das war der grösste Trugschluss in meinem Leben. Also Jus ist eine relativ schwierige Angelegenheit. Aber ich war immer ein bisschen der Marathonläufer. Wenn ich etwas angefangen habe, wollte ich es fertig machen. Ich wollte aber immer, wenn du jetzt das sagst, schon früher in die Medien. Und das hat schon angefangen mit 9. Ich habe so einen Limerick-Wettbewerb gewonnen im Radio DRS, das hat es Radio Bero Münster. Und da konnte man so Gedichte einsetzen. Du weißt, wann Limerick ist, oder?
Ja, sicher. Der reimt sich, oder?
A, A, B, B, A, oder? Und dann habe ich den eingeschickt. Der hat dann geheissen, in Uwiesen, das ist der Dorf, wo ich aufgewachsen bin, in Uwiesen wohnt der Peter Keller. Er fuhr mit dem Rad immer schneller. Er fuhr durch die Nacht, da gab es eine 8. Er meinte, es sei der Uri Geller. Und da hat dann der Hans Gmür selig, der Uli Beck selig und Elisabeth Schnell selig haben dann das staccato-mässig vorgelesen im Studio Bero Münster und haben dann 20 Franken bekommen von Radio DRS. Bei dort 9 gsi, ich glaube, 4. oder 5. Primarschule. Und bin im Dorf nachher weltberühmt gsi. Also, bin angesprochen worden, wochenlang auf der Limerick, wo ich dort gewonnen habe. Und es hat halt nie mehr in meinem Leben später irgendeinen Beitrag oder etwas gegeben, der so viele Reaktionen provoziert hat wie der Beitrag. Und dort habe ich gewusst, ich wollte mal in die Medien und dann ist dann natürlich später die Geschichte gekommen mit dem Roger Schawinski, Pizza Coppera 79, da, wo er illegal gesendet hat in die Schweiz mit dieser Monsterantenne von Pizza Coppera. Da habe ich einfach gewusst, ich wollte dort dabei sein.
Also dort hat ja der Roger Schawinski wirklich die Lanze gebrochen fürs Radio, fürs private Radio. Man hat ihm den Sender zugemacht. Also ich habe das selber auch noch gehört. Ich war dann damals im Graubünden und habe das können empfangen von Pizza Gruppiere oben runter. Und ich kann mich gut erinnern, was geheiss hat. Jetzt kommen sie, sie kommen. Wir senden noch, hören ihr uns noch? Jawohl, jawohl. Und dann macht es Piep und dann ist Schluss gewesen. Und das hat Hunderttausende von Leuten mobilisiert.
Ja, das hat eine Petition gegeben, 200 12'000 Unterschriften hat er gehabt. Das war die grösste, die es dort gegeben hat. Oder glaub bis jetzt sogar. Und das war natürlich grandios gewesen, oder? Also, und ich bin natürlich dort gepackt worden von dem. Ich war ein riesen Fan von dem Radio 24. Bin mit dem Velo, da weiss ich noch, Winter 79, bin ich mit dem Velo dort über Schaffhausen, Jestädt, das deutsche Gebiet gefahren. So ein Rennvelo gehabt. Und bin immer Unterschriften sammeln für das Radio 24. Und das war so ein bisschen ein Damaskus-Erlebnis gewesen. Und dort ist mir irgendwie klar geworden, ich wollte später mal in die Medien. Und dass ich dann später natürlich im Gründungsteam war von Tele Zürich, im zweiten grossen Projekt von Schawinski. Und der Schawinski, wir sind heute sehr gut befreundet. Dass wir so eine nahe Beziehung haben, ist natürlich eines von diesen Wunder vom Leben, wenn du als Fan eigentlich anfängst und später die Leute kennenlernst.
Du sagst, du bist ja gut befreundet mit dem Roger Schawinski. Hat er den Moment eigentlich ein bisschen verpasst, ein kleines zweites Glied zurückzutreten? Also, viele ärgern sich ja heute, dass er hinterher auch noch mit irgendetwas daherkommt und auch noch etwas muss erzählen dazu. Und dann sagt man, jetzt kommt auch der Roger Schawinski noch, jetzt ist es sowieso nicht gut.
Nein, das finde ich überhaupt nicht. Ich meine, er hat jetzt auch die Geschichte lanciert mit UKW, oder? Also man hat ja den Wechsel, der jetzt stattfindet bei den SRG-Sender, dass plötzlich am 31. Dezember alle Sender von der SRG abstellen. UKW, Radio und so. Und dann ein Rauschen kommt und dann sagt, ja, dann musst du überwechseln auf DAB. Hat er immerhin verzögert um 2 Jahre, oder? Der grosse Wechsel findet in dem Sinne jetzt nicht statt.
Aber bei der Privatradio. Findest du das positiv, dass er das verzögert hat?
Ja,
also ich finde das absolut negativ.
Ja, ich glaube, ich bin auch in einem Verwaltungsrat von einem Radio in Schaffhausen und ich glaube, für diese Sender ist das doch ein Problem an der Grenze, wenn du plötzlich nur noch DAB hast. Und vom Ausland her, von Deutschland her, strahlen die UKW-Sender ein. Das könnte schon noch grosse Probleme geben. Sind wir gespannt. Also ich habe heute Morgen gerade eine Kolumne geschrieben für CH Media Zeitungen. Da habe ich so Medienkolumnen und habe geschrieben. Sind wir jetzt mal gespannt, was passiert an dem 31. Dezember. Ob wirklich bei den SRG-Hörerinnen und Hörern alle sagen, ja, wir kommen unseren Sender nicht mehr rüber. Oder ob es einfach umschaltet auf DAB. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine spannende Herausforderung.
Weißt du, damals, als die Dampflocke kam, haben alle gesagt, jetzt müssen wir sterben, weil da kommt so ein Dampfungetüm daher. Und als die Dampflocke nachher abgelöst wurde durch die elektrische Locke, hat man in England noch Heizer auf der elektrischen Locke gehabt, weil man gesagt hat, ich kann mich auch nicht entlassen, alle zusammen. Also beim UKW kommt mir das so ein bisschen vor. Das ist jetzt wirklich einfach vorbei. total vorbei.
Ist möglich auch nicht. Ich meine, es gibt natürlich mittlerweile auch noch ein anderes Medium, da ist das Internet. Wo DAB gestartet ist, ich mag mich erinnern, ich habe gerade meine Dissertation geschrieben, auch über Radio und Fernsehen. Ich habe mich eigentlich immer mit dem Thema ein bisschen beschäftigt. Da war dort neu, DAB, heute ist DAB Plus, wo wir auch drauf sind im Moment. Und dort hat es natürlich noch nicht Internet gegeben. Und jetzt gibt es natürlich ein ganz anderes Medium. Das ist natürlich, du kannst Radio auch über Internet verbreiten.
Also das wird auch so sein. Also ja. In 10 Jahren ist auch DAB nicht mehr nötig, weil jedes Autoradio ist eh mit dem Internet permanent verbunden.
Oder? Genau. Und dann kannst du ja sagen, hätte man ja den Schritt können machen direkt von UKW auf Internet. Also ich weiss nicht, was passieren wird. Ich finde es auf jeden Fall spannend.
Und Europa hat ja DAB Plus auch eingeführt. Ja, ja. Aber wir haben in der Schweiz den ganz grossen Fehler gemacht, dass wir zuerst DAB eingeführt haben.
Ja.
Und die Deutschen haben das nicht gemacht.
Genau.
Weißt, ich hatte ein Auto und das hat DAB drin. Ich bin stolz, dass ich DAB habe. Es war nur SRG drauf gelaufen. Und nachher ist das DAB Plus einfach kurzfristig eingeführt worden und DAB ist abgeschaltet worden. Und dann bin ich zur Garage gegangen und habe gesagt, hey, ich hätte jetzt gerne DAB Plus. Dann habe ich gesagt, ja, das kannst du vergessen. Der Chip, den du drin hast, das geht nicht. Die Software geht auch nicht. Dann habe ich gesagt, ja, muss ich jetzt wieder irgendwie mit Transistorradio mit ins Auto nehmen, damit ich überhaupt kein Radio habe. Dann hat sie in der Garage gesagt, ja, genau, musst du machen. So.
Ja, das ist ja wahnsinnig, oder? Und das Interessante ist, man hat ja immer gesagt, DAB kannst du überall hören. Das war eigentlich das Argument. Also auch in meinen Tunneln und weiss Gott was. Ich sehe es jetzt bei meiner Tiefgarage in Zürich, da stellt er ab regelmäßig, also guten Empfang, bis zum Eingang von dieser Tiefgarage und der kommt nichts mehr. Aber mich interessiert vor allem eben, was passiert jetzt an dem 31. Dezember? Sind die vielen Hörerinnen und Hörer, ich meine, ich bin ja immer noch der Marktleader, Schweizer Radio und Fernsehen, sind die verzweifelt, kommen nicht weiter? Oder der ganze Übergang von UKW auf DAB findet relativ geräuschlos statt. Wie gesagt, das ist schon eine Frage, die ich jetzt noch spannend finde und herausfordernd.
Genau, aber seit der Alter ist vorbei von UKW. Lange hat ja auch das Militär noch gesagt, man kommt nicht in die Bunker rein. Mit UKW kommt man noch in die Bunker rein, damit man noch einen Empfang haben könnte. Und mit DAB ist das ein bisschen schwierig. Aber so what? Also sind wir gespannt darauf. Ich finde es super, dass jetzt das SRG den Schritt macht, weil wir mit aktiver Radio angefangen haben, hat es geheissen, UKW wird 2022 abgestellt. Dann sind wir überrascht worden, was es geheissen hat, es wird 2024.
Das war die Petition von Schawinski, oder?
Ja, genau, ja, wo ich persönlich überhaupt nicht lustig fand, überhaupt nicht gut gefunden. Und nachher im 2024 hat es plötzlich geheißen, es gäbe eine Fade-out-Phase, vermutlich bis etwa 2027. So viel zur Zuverlässigkeit von unseren Parlamentariern und vom Bundesrat.
Ja, und vom Backum natürlich, der entschieden hat. Aber interessant ist noch eine kleine Klammerbemerkung. In Bayern haben sie es im Prinzip UKW abwählen abschaffen. Und die bayerische Regierung hat gesagt, wir machen jetzt einen Stopp, wir überlegen das nochmal und schieben es nochmal ein paar Jahre raus. Und das Interessante ist doch, dass eigentlich die Schweiz, ich sage jetzt mal im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ab dem neuen Jahr eine Insel ist. Oder? Also rundum Deutschland, glaube auch Frankreich, die öffentlich-rechtlichen Sender, die senden weiterhin auf UKW und in der Schweiz haben wir ein Loch. Aber wie sich das entwickelt, keine Ahnung. Ich finde es auf jeden Fall spannend, um das ein bisschen beobachten.
Du meinst, es fährt kein Deutscher mehr durch die Schweiz durch mit seinem Autoradio, weil er kein Autoradio mehr hören kann?
Ja, ich weiss nicht, wie gescheit die Deutschen sind. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass sie irgendeine Lösung finden. Ja.
Du bist, wie gesagt, so zum Roger Schawinski gekommen. Er war dein Chef. Wie hast du das erlebt? Hat er dich machen lassen?
Ja.
Oder hat er darüber drüber geredet?
Nein, ich habe eigentlich einen sehr guten Tag von ihm. Und ich habe natürlich mich mit dem Schawinski immer beschäftigt, weil er natürlich so eine Überfigur war für mich. Ich habe ihn gar nicht kennengelernt, also kennt persönlich, sondern er war natürlich immer ein Vorbild gewesen, auch mit der Energie, die er hatte. Und er hat natürlich zwei ganz grosse Innovationen gebracht. Das ist, wie gesagt, das Privatradio in der Schweiz, was es vielleicht heute auch gäbe, aber da wäre anders eingeführt worden. Und das Zweite ist natürlich das Privatfernsehen. Und das ist natürlich dort das VJ-Prinzip, dass eigentlich der Journalist ist Kameramann und Tönler in Personalunion. Oder? Und ich war vor einer kurzen Zeit auch noch bei der SRG, bei S+. Und das war immer das gleiche Ritual. Wenn wir einen Beitrag machen, waren wir mit einem Wägeli unterwegs. Der Kameramann war dann auch noch ein Chauffeur, war auch noch ein Tönler dabei. Und dann um 12 Uhr ist man zum Mittagessen und um 4 Uhr hat man das Vieri genommen. Das war immer sehr lustig, oder? Und dann ist eigentlich der Schawinski im 94 gekommen, nach einem amerikanischen Vorbild, New York One hat der Sender geheissen, dass er gesagt hat, jeder Journalist hat eine High-8-Kamera. Das war eigentlich eine Kamera für die High-Familienfeiern und so. und ihr macht mit dem Beiträge. Oder? Und das war eigentlich die Herausforderung. Und ich mag mich erinnern, 2. August 1994 sind wir gestartet in einem Hotel in Zürich. Da haben wir so eine Testphase gehabt, 2 Monate lang. Da ist der Michael Rosenblum eingeflogen worden. Das war der Vater vom Videojournalismus aus Amerika. Und der hat dann so eine Schnellbleiche gegeben. Und es hat immer geheissen, dann hat man, jeden Tag die 20 Jugendlichen sind dann rausgegangen, gehen filmen, oder? Und am Abend hat man dann die Beiträge angeschaut, oder? Und einer ist irgendwie an Letten runter, das war die grosse Drogenszene, mag man sich noch erinnern in Zürich. Und der andere ist irgendwie zu einem Politiker und der dritte, wie gesagt, ins Bordell oder weiss Gott was. Und am Abend musste man einen Beitrag finden. Und am Ende hat man die Beiträge angeschaut und dann hat der Rosenblum immer gesagt, you are better than SRG, also ihr seid besser als die SRG und ich werde die SRG schlagen. Und dann hat man gerufen, ha, und dann ist der Schawinski, hat etwas gerufen. Also das war ein bisschen der Gruf gewesen. Und dann ist man gestartet am 3. Oktober 1994, 18 Jugendliche, die ein Programm gemacht haben, wo eigentlich die SRG, also die Tagesschau, herausgefordert hat. Und es hat funktioniert, oder? Und das ist für mich eigentlich heute noch eine grosse Leistung.
Ja, und Teletürie gibt es immer noch.
Ja, das ist sehr erfolgreich.
Gehört leider jetzt an einen zentralisierten Verlag. Was sagst du da dazu? Also CH Media, du schreibst selber für CH Media. Du darfst natürlich nicht alles einfach so von der Leber weg erzählen, wie ich das darf, weil ich ja wirklich unabhängig bin. Bist ja du nicht ganz eigentlich, oder? Du bist ja, weil du mit deinem persönlichen Magazin und persönlich online halt ein bisschen abhängig bist von dieser Branche. Oder?
Ja, natürlich. Ich sage das immer offen, die absolute Unabhängigkeit gibt es nicht. Vielleicht jetzt bei dir, aber bei mir gibt es das nicht. Ich bin natürlich ein Teil von dieser Branche. Vielleicht muss man noch sagen, mein Hauptjob ist ja, ich bin Verleger, Eigentümer. Ich habe noch einen guten Freund von mir, der auch ein Aktienpaket hat von 40%. Das ist der Manfred Klemann, er ist Verwaltungsratspräsident. Aber ich bin eigentlich der Hauptaktionär und, wenn man so will, der CEO von diesem persönlichen Verlag. Und wir haben 8 Angestellte. Und wir sind eigentlich der Branchenverlag für Medien, Kommunikation, Werbung. Also diesen Bereich decken wir ab. Und wir haben ein Online-Portal, persönlich.com, und haben auf der anderen Seite eine Zeitschrift, die 10-mal im Jahr rauskommt. Das ist also ein bisschen Grundlage. Und wie du vorhin angesprochen hast, die Inserate haben wir natürlich auch einen grossen Teil aus diesem Bereich.
Ich werde jetzt gleich nochmal auf die Unabhängigkeit kommen. Und zwar, die Radio gehören ja heute mehrheitlich in die CH-Media-Gruppen rein. Die Privatfernsehen gehören mehrheitlich in die CH-Media-Gruppen rein. Und es ist ja so ein Einheits- worden. Also die Lokalradio haben ihren Groove verloren. Es wird sehr viel wird zentral produziert, wird übermittelt an die regionalen Radio und es macht eigentlich nicht mehr so wahnsinnig Spass. Geht dir das auch so?
Ich sehe das ein bisschen anders. Jetzt würde ich sagen, wie ich ins Rad überkomme von denen. Nein, ich glaube jetzt, einer, der Solothurn Radio hört, der hört ja nicht Radio in St. Gallen. Also von dem her kommt er eigentlich der Einheitsbrei gar nicht so richtig mit über. Und ich glaube, Kunst besteht ja gleich, dass du halt in Solothurn ein Radio machst, das ein bisschen Solothurner Färbung hat, oder in Schaffhausen eins, das eine Schaffhauser Färbung hat. Dort besteht ja Kunst. Und das andere ist natürlich schon, wir sind ein kleines Land. Es kann sich höchstwahrscheinlich auch nicht mehr jede Redaktion oder jeder Sender so einen eigenen Nachrichtendienst leisten. Und von dem her ist das eine natürliche Entwicklung. Haben wir ja bei den Zeitungen auch gehabt, dass es die Zentralredaktionen gibt. Also ich habe das nie so schlimm gefunden, wie es die anderen gefunden haben. Wie gesagt, wenn ein St. Gallen Zeitung liest, liest er da die Zeitung nicht die gleiche Zeitung. Und von dem her finde ich viel spannender, das Produkt muss gut sein und das Produkt muss professionell sein. Und das Entscheidende ist doch schlussendlich, bei jedem Medienprodukt erreichst du überhaupt dein Publikum. Das ist ja die Frage. Und wenn du sie erreichst, dann hast du deinen Job gut gemacht. Und wenn du es nicht erreichst, dann hast du ihn falsch gemacht.
Bleiben wir noch schnell bei CH Media. CH Media hat mit einem grossen Tarifrat die Today-Portal geöffnet und hat Leute eingestellt und hat gesagt, das ist es jetzt, das ist die Verbindung zwischen unseren Medien, zwischen Fernsehen und Radio und Print. Jetzt haben wir es endlich erfunden. Und nachher hat es gemacht, Reda Bems. Und das Ding ist einfach abgestellt worden, also fast ohne Vorwarnung, ohne Vorlauf, sondern die Söhne, die CH Media jetzt dirigieren, haben einfach gesagt, es ist Schluss, es gibt kein Santi mehr, es gibt kein Rubel mehr, es gibt gar nichts mehr, adieu, tschüss. Oder? Wie ist das bei dir angekommen?
Das ist eigentlich die Realität, dass die weniger konsumiert worden sind, als man erwartet hat. Und man hat es nicht mehr finanzieren können. Das ist sicher mal eine Realität. Von dem her habe ich es dann eigentlich noch ehrlich gefunden, dass man gesagt hat, wir machen schwarz oder weiß, wir stellen es ein. Es hat keine Chance mehr, wenn es jetzt so auf dem Sterbebett weiter existiert. Und die zwei Punkte ist natürlich etwas anderes gewesen. Die Today-Portale sind natürlich auch innerhalb des Konzerns eine Konkurrenz gewesen, oder? Du baust mit der Aargauer Zeitung, sage ich mal, mit AZ-Medien, ein eigenes Internetportal auf, wo die Leute zahlen müssen, dass sie irgendwie eine Bezahlschranke haben. Und die haben natürlich nebenzu erst die Gratis-Portale wie Today. Und die Today-Portale haben natürlich den Beitrag übernommen, wo bei einem Medium dafür musst du zahlen und beim anderen sind es gratis. Und das hat natürlich dann schon...
Aber schon noch ein speziell, wenn man das, erst merkt, wenn es so weit ist. Also die haben ganz eine kurze Lebenstour gehabt, die Today-Portal. Und der Florian Wander hat ja nachher gesagt, genau...
Hat er also, bei uns gesagt, ich persönlich komme sogar noch, ja.
Wir wollen einfach ehrlich sein und direkt und schnell. Ja. Aber wie geht das weiter? Also die finanzieren jetzt verschiedene Fernsehstationen, die finanzieren ganz viele Regionalradios, ganz viele Zeitungen. Ist das nicht irgendein Gemischtwagenladen, wo du jetzt gerade vorher gesagt hast, es wird halt, ist halt schwierig, so sind sie ehrlich gewesen, dann haben sie jetzt einfach den Stecker gezogen, weil das Geld ist einfach nicht mehr vorhanden gewesen dazu. Wie gross ist die Gefahr, dass der Verlag irgendwann den Fuss ausgeht?
Keine Ahnung, aber sie wird immer schwieriger. Also, übrigens noch wegen dem Gratis-Konkurrenz haben wir auch bei den TA-Media. Also wir haben den Tagesanzeiger online, den zahlst du. Nebenzu hast du 20 Minuten als Gratis-Portal. Und darum ist ja das Problem, also ich komme nachher auf die andere Frage, dass natürlich das Schweizer Fernsehen auch ein Online-Portal hat, ein relativ gut gemachtes Online-Portal, wo natürlich alles gratis anbietet. Und das ist natürlich der grösste Konkurrent für die anderen Medienhäuser, die versuchen, irgendein Digitalangebot mit einer Finanzierung der Abonnenten zu bringen. Und das ist die Herausforderung. Und darum bin ich auch dafür, dass man im Prinzip der SRG sagt, euer Online-Portal muss sich einfach auf das reduzieren. Also Fernsehsendungen können bringen, Radiosendungen und vielleicht noch SDA-Meldungen, aber nicht eigene redaktionelle Beiträge, die die anderen konkurrenzieren. Jetzt die andere Frage, ja, wegen CH Media. Das ist natürlich eine grosse Herausforderung. Also, wenn wir jetzt einmal die Realität anschauen, die Werberealität 2025, das ist natürlich brutal. Wir haben verschiedene Punkte. Wir haben den Punkt, dass die Leute nicht mehr bereit sind, zu zahlen für ein Medium. Das ist ein riesiges Problem, oder? Früher noch hast du eine Zeitung Abonnent ein Abo gelöst. Das machst du heute nicht mehr, oder? Der zweite Punkt ist natürlich, dass 50% der Leute, die da draußen sind, Schweizerinnen und Schweizer oder die da in der Schweiz leben, gar nicht mehr an die etablierten Medien glauben, oder? Also die konsumieren das gar nicht mehr, oder? Darum hast du auch immer weniger Leserinnen und Leser. Dann auf der Werbeseite hast du natürlich das grosse Problem, wir laufen im Moment in eine Rezession hin. Rezession heisst, dass die Auftraggeber, also die grossen, sag jetzt mal Migros, Coop, das sind die ganz grossen, dass die natürlich bei den Werbeausgaben sparen. Und da merken natürlich dann alle Medien. Dann haben wir das grosse Problem bei einem Werbevolumen von 4 Milliarden Franken, wo die Schweiz hat ungefähr. Die Hälfte von dem geht zu Google, zu Facebook und denen. Und von denen kommt gar nichts zurück. Also kommt gar nichts zurück. Das ist wie eine Badwanne, wo einfach unten dran das Wasser rausgeht. Und dann, der letzte Punkt, ich bin gerade so weit, wir haben aber relativ grosse Werbefindlichkeit. Also die Werbebranche hat keine Lobby. Und das zeigt sich natürlich an dem, es gibt immer mehr Werberestriktionen, gerade bei Lebensmitteln. In Deutschland können zum Beispiel 70-80% der Lebensmittel nicht mehr beworben werden. Muss ich das mal vorstellen. 70-80%.
Also, weil sie dick machen.
Weil sie dick machen, weil sie dumm machen, weil sie debil machen, impotent. Irgendetwas passiert immer, oder?
Darf ich da
zwischendurch fragen? Ich habe jetzt relativ lang geredet.
Ja. Google ist ganz spannend. Was würde der Dagi zum Beispiel, als Beispiel jetzt, machen, wenn Google würde sagen, überall wo Dagi drin steht, das tun wir jetzt nicht mehr publizieren. Fertig. Weißt du, ich habe so ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Aussage. Einerseits sagen sie, ja, Google tut alles, wieder können, was wir hier bringen und erschaffen haben und teuer erschaffen haben. Und umgekehrt, wenn ich sehe, wie der Dagi würde schauen, wenn das Wort Tagesanzeiger oder TX-Konzern im Google einfach nicht mehr vorkäme. Wer nimmt denn?
Ja, das ist das Problem. Also ich sage ja, ist eine Hassliebe, eine grosse, oder? Wir googeln ja jeden Tag, du bist ja auch irgendwie gegoogelt über mich. Du googelst jeden Tag und trotzdem ist natürlich ein Fakt, dass sehr viel Geld einfach an die Konzerne abfließt, die natürlich früher in der konventionellen Branche sind. Und da kann einfach kein Geiss wegschlecken. Es ist mittlerweile jeder zweite Werbefranken. Aber ich gebe dir natürlich 100% recht. wir brauchen Google natürlich auch, wir konsumieren das jeden Tag. Und die machen natürlich einen super Job. Also das kommt ja dazu, die machen fast einen perfekten Job, weißt, für den Werbemarkt. Oder?
Europa und auch die Schweiz haben eigentlich ein riesiges Problem. Warum ist Google amerikanisch? Warum ist Amazon amerikanisch? Warum ist Microsoft amerikanisch? Warum ist Apple amerikanisch? Und ich könnte denken, so weiterfahren. Jetzt reden wir von OpenAI, also wir reden von künstlicher Intelligenz, wieder Amerikaner. Und die ETH sagt von sich, ja, wir haben theoretisch bei uns die beste KI, die es überhaupt gibt. Aber es weiss es einfach niemand und es braucht es auch niemand. Man kann weit zurückgehen, wo Liquid Crystal erfunden worden ist, von der damaligen BBC, die später ABB ist worden. Haben die gesagt, oh, das ist ja noch nett, oder? Das ist noch interessant, aber was kann man mit dem machen? Keine Ahnung. Oder? Und heute ist ohne LCD eigentlich die Welt fast nicht mehr denkbar. Aber wir haben es nicht vermarktet, wir haben es nicht hergebracht. Oder? Und jetzt gehen wir uns über Google beschweren. Aber der Tagesanzeiger oder von mir aus der NZZ oder CH Media hätte ja Google erfinden können.
Ja, gut, aber da haben sie natürlich am Schluss nicht. Also die Amerikaner sind natürlich da schon, eben wie im Marketingtechnisch vorhin gesagt, sind einfach schneller gewesen oder brillanter. Oder? Es ist einfach ein Fakt. Oder? Tatsache ist natürlich, es ist ja nicht so, dass Google jetzt irgendwie in Amerika wäre, sondern Google ist in Zürich, oder? Ist in der Europa-Allee.
Und mit ein paar tausend Mitarbeitern? Wahrscheinlich eine sehr gute Steuerzahl, kann ich mir vorstellen.
Nein, die Firma zahlt keine Steuern.
Google?
Nein.
Ja, Mitarbeiter
aber Mitarbeiter zahlen die Steuern, ja. Facebook ist in Zürich, jetzt kommt eben künstliche Intelligenz kommt nach Zürich. Das ist natürlich schon, vom Standort her, ist das natürlich schon sexy, dass jetzt alle kommen. Ich wollte einfach sagen, ein Teil der Probleme in der Branche, die wir haben, ist, dass die amerikanischen Konzerne sehr viel vom Geld wegnehmen. Oder? Und meine Kritik ist eigentlich nicht einmal, dass sie das machen, das ist der freie Wettbewerb, sondern, dass sie einfach im Markt nichts zurückgeben. Also, ich hätte jetzt erwartet, da muss ich ja sagen, das ist ja die SRG, die ein bisschen Filmförderung macht und weiss Gott was, dass Google vielleicht sagt, wir schalten mal eine Kampagne in der Schweiz. Oder wir unterstützen die.
Am liebsten persönlich.
Ja, natürlich. Natürlich bin ich Unternehmer, oder? Aber dort haben sie irgendwie zu wenig das Sensorium. Oder vielleicht, sie brauchen es auch nicht. Sie müssen es auch nicht. Aber in Deutschland zum Beispiel, wo der politische Druck stärker ist, oder in Frankreich, wo er relativ stark war, wegen Macron, haben sie es dann plötzlich gemacht, oder? Und in der Schweiz ist man natürlich sehr Google-freundlich, oder? Google hat jetzt gerade das Jubiläum gehabt, da kommt die Bundespräsidentin, da kommt die Regierungsrätin vom Kanton Zürich, die zuständig ist.
Da haben sie ja schön ins Rat geschaltet.
Haben sie nichts gemacht. Aber Google hat einen hohen Sympathiewert. Auch zu Recht, muss ich sagen, auch zu Recht. Aber auf der anderen Seite erwarten, oder würde ich jetzt erwarten, oder ist auch ein bisschen Common Sense in der Schweiz, dass man natürlich, man ist ein Teil von dieser Gesellschaft und gibt dieser Gesellschaft auch ein bisschen etwas zurück.
Du bist bei Tele Zürich 1994 eingestiegen und 1996 hast du den Gerhard Schröder bei dir gehabt. Später nachher ist er dann Bundeskanzler geworden und das war ein ganz legendäres Interview gewesen. Du bist mit ihm auch unter anderem aufs Wasser gegangen, also nicht ins Wasser, sondern aufs Wasser. Ihr seid Pedalo fahren miteinander. Warum hast du den Schröder damals wählen? Er war ja noch nicht Bundeskanzler gewesen.
Ja, ich habe immer eine Affinität zu der deutschen Politik. Also mich haben die immer fasziniert. Ich habe ja dann den Kohl interviewt, als er auf Zürich kam. Also Interview. Der Kohl ist aus dem Flieger gekommen und ich habe gesagt, Herr Kanzler, wie gefällt Ihnen Zürich? Ich bin mit der Kamera wirklich 5 cm von ihm weg gewesen. Und dann hat er eben den legendären Satz gesagt, ich sehe ja nur Sie, aber das ist mir zu wenig. Zürich ist eine schöne Stadt. Oder? Und das war natürlich dann der Knaller gewesen im Tele Zürich. Das war gerade etwa 3 Wochen nach dem Sendestart gewesen. Und dann ist der Schröder gekommen, der hat das Podium gehabt, ist noch Ministerpräsident gewesen von Niedersachsen. Niemand hat so richtig den Schröder kennt bei uns in der Redaktion. Und ich wollte ihn einfach kennenlernen. Und dann hat der Redaktionsleiter dort, Gregor Sonderegger, gesagt, also du musst etwas ganz Verrecktes machen mit dem Schröder. Dann bringen wir sie in die Sendung heute Abend. Und dann bin ich da in das Hotel gegangen, wo der Schröder war. Da habe ich zufällig gewusst, er hat sich dort vorbereitet auf den Talk. Bilanz hat einen Talk gemacht am Abend. Peter Hartmeier hat den, glaube ich, moderiert. Und dann ist der Schröder so dort gekommen mit 3-4 Bodyguards. Und dann bin ich zum Schröder an und habe gesagt, Herr Ministerpräsident, und, ja, was wollen Sie und so. Sage ich, ich würde gerne mit Ihnen ein Interview machen. Ja, gut, für wen und so. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich habe in Deutschland gibt es 3 große Politiker. Ja. Nummer 1 Helmut Kohl, Nummer 2 Helmut Kohl, Nummer 3 Helmut Kohl. Und dann hat der Schröder gesagt, das ist interessant, wie kommen Sie dann auf so eine Frechheit? Oder? Und so sind wir dann im Gespräch gewesen. Und dann habe ich dem Schröder gesagt, ja, kommen Sie mal mit, ich habe eine gute Idee, wir können ein Interview irgendwie am Zürichsee machen. Und dann hat der Schröder, ja, ja, kommen wir mal mit und so. Und dann sind wir mit dem Kleinen, ich hatte dort eine Seat Ibiza, glaube ich, habe dann plötzlich gemerkt, Scheiße, ich habe eine Kamera vergessen im Tele-Zürich-Studio. Dann sind wir zum Tele-Zürich gefahren. Dann hat der Schröder gesagt, ja, ja, ich habe keine Bodyguards, sie haben mich da aus den Augen gelassen und so, ich komme da mit. Dann sind wir durch die Redaktion gelaufen. Ich glaube, einer hat ihn gekannt. Oder? Alle haben immer gedacht, was ist das für ein komisches Sicht da? Der Schröder überall in die Schnitträume geschaut. Der Einzige, den er gekannt hat, war der Brennwald, Reto Brennwald. Der hat gesagt, Sie sind doch der Schröder. Ja, ja, ich bin der Doppelgänger. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir mal auf den See. Und dann sind wir zwei Stunden auf dem, mit dem Pedalo auf dem Zürichsee vor der Badi Utoke sind wir dort rumgefahren. Und dann am Schluss habe ich dem Schröder gesagt, ich würde Sie noch gerne einladen zu einer Klasse, oder? Und er hat gesagt, Sie müssen mich einladen, habe ich nie Geld dabei. Und dann sind wir dann irgendwie so in einem Möbelpick und eine Klasse essen. Und das Verrückteste ist dann eigentlich, der Schröder hat dann plötzlich, wir sind dann zurückgefahren mit dem Auto, sie hat Ibiza und 1996 hat es das scheinbar schon gegeben, in Zürich einen riesen Stau gegeben. Und der Schröder hat gesagt, wie komme ich jetzt, ich habe einen Vortrag in einer halben Stunde, wo sind wir überhaupt? Und sie haben gesagt, ja, wir sind da und da. Und ja, ja, aber wer sind Sie überhaupt? Was ist das? Das ist eine komische Geschichte. Und dann hat er aussteigen bei der Ämtlerstrasse. Der war so glatt und ich habe natürlich auch zittert, die Schweiß badet oder wollte aussteigen. Und dann konnte ich gerade im letzten Moment die Kindersicherung tun, die Schultertüren nicht auftun. Und dann hat er gesagt, jetzt lassen Sie mich raus, das ist die grösste Frechheit meines Lebens, Sie führen mich und so. Und dann ein bisschen weiter vorne, etwa 300 Meter vor dem Hotel, habe ich ihn aufgemacht. Schröder ist rausgesäckelt, geradeaus und ist dann rechtzeitig zu dem Tag gekommen. Und dann wirklich, ein Jahr später ist er Bundeskanzler. Und ich sehe, bin dann am WEF in Davos. Schröder natürlich Weltstaatsmann, Schröder vorne gestanden, deutscher Bundeskanzler und so. Und dann komme ich hier und dann rief er, ja, das sind ja Sie. Sie sind ja der vom Boot, oder?
Also, er hat sich an dich erinnert.
Ja, er hat sich erinnern. Ja, klar. Und ich bin dann einmal bei ihm noch in Deutschland. Später, also bevor die ganze Ukraine-Geschichte war, wo er noch ein bisschen Simitscher und Kratzer bekommen hat. Und er hat sich dann immer wieder mal erinnern. Das war natürlich dann ein Running-Gag über die Jahre hinweg. Ja.
Du bist dann irgendwann eben weg von dieser Fernsehkarriere. Also, man hat dich nicht mehr so gesehen oder gehört. Und bist eben Verleger geworden. Hast du das bereut ein bisschen? Warum macht ihr eigentlich kein persönliches Fernsehen?
Ja, wir haben mal etwas gemacht in einem Restaurant, auch ein bisschen auf YouTube und so. Aber am Schluss musst du das machen, wo du stark bist. Oder? Bei uns ist natürlich der Print. Wir haben jetzt auch einen Podcast eingeführt, das ist alles okay. Aber unsere Stärke ist natürlich bei persönlich.com, dass wir die News haben, die schnellsten sind, weil in dieser Branche passiert. Und ich versuche jeden Monat ein spannendes Heft zu machen. Und wenn du natürlich einen kleinen Laden hast, dann musst du natürlich deine Kapazitäten schon dort einsetzen, wo eigentlich deine Stärke ist.
Gehen wir doch zu einem anderen Verleger und einer anderen Zeitschrift, das ist die Weltwoche. Der Roger Köppel, alle kennen ihn auch wieder, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Er war in letzter Zeit sehr aktiv, indem er auch mit grossen Leuten können zusammenreden. Man spricht von Ungarn, er ist sogar mit dem Putin irgendwie direkt in Kontakt gekommen. Wie empfindest du das? Also es gibt Leute, die sagen, der Köppel bringt in Kontakt mehr her als unser Außenminister.
Das kann ich nicht beurteilen, aber ich meine, der Roger Köppel ist natürlich eine spannende Figur. Ich bin natürlich auch ein bisschen voreingenommen, wir kennen uns gut und sind eigentlich sehr, sehr gut bekannt und fast befreundet, ja, sogar befreundet. Ich habe immer eine spannende Figur gefunden. Und der Köppel, der mit der Weltwoche kam, das war natürlich schon etwas Revolutionäres gewesen, oder? Er hat dann plötzlich ein Magazin gebracht, das hat er vorher schon beim Tagimagi gemacht, wo spannende Stoffe hatten, wo nicht immer nur ideologisch links war, sondern einfach das Entertainment. Und das hat sich ja dann gezeigt bis in einer Wahl im Nationalrat. Man vergisst das heute immer noch. Der Köppel ist der bestgewählte Nationalrat, den die Schweiz je gehabt hat. Also je. Und er ist natürlich auch ein grosser Selbstvermarkter und Marketinggenie auf seine Art. Also von dem her konnte ich das schon ein bisschen nachvollziehen, dass er den Hang hat, möglichst spannende Persönlichkeiten zu treffen.
Aber das hast du auch, oder?
Also, ja, ja, klar, aber ein bisschen tief.
Also
tief,
auch du bist plötzlich irgendwann tauchst du auf, sei das beim Trump, mindestens in der Vorhalle zum Trump oder irgendwie an einem anderen Ort. Also du hast schon ein bisschen den Hang, die einen Platz bei den Reichen und Schönen zu erkämpfen.
Ja, ich bin eben ein anderes. Der Köppel ist vielleicht, oder Roger Köppel oder Markus Somm, den ich beide sehr schätze, Die sind natürlich alle ideologischer als ich. Oder? Und da bin ich eigentlich weniger gewesen. Also ich, klar, ich mache Tele Blocher, interviewe jede Woche den Blocher über 17 Jahre. Oder? Das färbt natürlich manchmal auch ein bisschen ab. Aber ich bin eigentlich mehr oder weniger ein unpolitischer Mensch. Und mich hat eigentlich immer die Sachen interessiert, was irgendwie interessant ist. Oder? Und das hat schon so ein Erweckungserlebnis gewesen, die Sendung «Doppelpunkt» von Moshe Javinski, wo wir vorhin erwähnt haben. Das war in den 80er Jahren. Das war der André Heller, der Chansonnier von Österreich, zu Gast. Und der Heller hat dort gesagt, er möchte sich keinen Tag langweilen. Das habe ich plötzlich gefunden. Das ist eigentlich noch ein sexy Motto. Oder? Ich möchte mich eigentlich auch nie langweilen. Und mich haben eigentlich immer so Events interessiert, wo du hautnah dabei bist.
Aber kommst du wirklich an die Leute her? Oder bleibst du eigentlich in der Vorhalle stehen? Und dann gibt es schnell ein Selfie, wenn er durchläuft. Und dann ist der Matthias Ankeret wieder... wieder populär oder gibt es auch mal ein Gespräch oder so etwas?
Ja, natürlich. Also ich meine, mit dem persönlichen Job habe ich, glaube ich, jeden Bundesrat oder die meisten Bundesräte mal interviewt. Oder auch bei Tele Zürich. Also habe ich natürlich einen anderen Zugang gehabt. Die grossen Sachen, die du jetzt erwähnst, ich meine jetzt Inauguration Obama bin ich 2008 zum Beispiel. Da bin ich ja nicht offiziell jetzt eingeladen gewesen. Da bin ich mit dem Manfred Klemann dort durchgeflogen nach Washington und sind das einfach anschauen und als Zaungäste oder als Zuschauer. Habe die Erfahrung gemacht, dass das manchmal gerade so spannend ist. Klar wäre schön, wenn man jetzt hautnah dabei war, aber dass das manchmal gerade so spannend ist, wie wenn man jetzt in meiner Circle ist.
Ist es dem Schröder noch Kontakt?
Schröder
habe ich... The man in the boat?
Nein, ja, ich habe ihn einmal noch gesehen. 2012, glaube ich, bin ich bei ihm. Da habe ich ein grosses Interview gemacht für das Persönliche. Also das war natürlich gesitteter gewesen, wieder jetzt auf dem Pedalo. Also von dem her gibt es natürlich jede Mischform. Aber ich bin natürlich immer einer gewesen, der Streetfighter, oder, der dann das Gefühl hatte, er muss zu dem Anlass hin und das auch ein bisschen beobachten. Oder? Wo Deutschland sich wieder vereinigt hat, bin ich mit dem Walter Studer auf Deutschland gegangen. Die grosse Vier gewesen, vom Reichstag. Und am nächsten Tag hat mich einfach Wunder genommen, was macht jetzt der Egon Krenz? Der hat mich immer fasziniert. Egon Krenz war der letzte Staatsratsvorsitzende von der DDR, gewesen, also mit dem Gebiss. Und das war eigentlich der Mann gewesen, in seiner kurzen Ära von 5 Wochen ist Berlin am Mauer gefallen, oder? Und das hat mich einfach fasziniert. Was macht jetzt der Egon Krenz? Ein, wo am Abend ins Bett geht, der hat seinen Staat noch gegeben. Und am nächsten Tag, als er aufwacht, ist der Staat nicht mehr da, oder? Und dann sind wir dann da irgendwie Prenzlauer Berg dort oben. Habe ich zufällig gewusst, wo der, hat so kein Internet gegeben, das war 1990 gewesen. Habe ich gewusst, wo dort Krenz wohnt, Majakowskiring 57 ist, glaube ich. Und dann sind wir dort hin und haben geläutet. Und der Krenz hat Türen aufgemacht mit verbrühlenden Augen und so. Und habe gesagt, Herr Krenz, die dümmste Frage aller, wie geht es Ihnen? Dann hat er gesagt, ja, mir geht es nicht so gut. Dann hat mein Kollege, der kaum gewusst hat, wo wir jetzt sind, hat ihm auf die Schulter geklopft und gesagt, Herr Krenz, das wird schon wieder gut. weil ich heute noch genial finde, wie eins haben wir gewusst, die DDR kommt sicher nicht mehr zurück. Oder? Und dann hat sich aus dem ein Kontakt zum Egon Krenz entwickelt. Also, ich habe dann der mal natürlich seriöser interviewt. Also von dem her, wie gesagt, eben das André Heller-Motto, jeden Tag spannend gestalten, ist natürlich bei mir im Journalismus schon ein bisschen gewesen. Und darum habe ich auch gerne Tele Zürich gemacht. Du bist jeden Tag ins Geschäft gegangen und hast dich gefragt, was für eine Geschichte machst du heute?
Bei mir am Mikrofon der Matthias Ankeret. Er ist Verleger und Eigentümer und Chefredakteur vom Magazin Persönlich und vom persönlich.com. Und ein wichtiger Bestandteil ist der Teleblocher. Also ich glaube, das ist deine Popularität. Ich glaube, die Schweiz würde dich nicht so gut kennen oder nicht mehr so gut kennen wie damals bei Tele Zürich. Nur, ich sage jetzt in Anführungs- und Schlusszeichen, mit dem Persönlich, sondern Tele Blocher ist natürlich ein Gesicht. Eindeutiges Gesicht. Und am Anfang, als du das gemacht hast, hat die Mehrheit der Schweiz Nase gerümpft. Es ist ja interessant, dass der Blocher jetzt, man kann sagen, was man will, wahrscheinlich für die Schweiz enorm viel gemacht hat, nie die Resonanz bekommen hat, wo ich der Meinung bin, wo man ihm eigentlich müsste kredenzen. Und du hast das Wagnis, bist du eingegangen und hast gesagt, okay, wir machen jetzt mal einen Teleblocher mit einfach sehen, wie lange geht das? 4 Stunden, oder?
20 Minuten.
20 Minuten. 20 Minuten lang interviewen. Blocher darf reden und du stellst Fragen. Und dann sind 17 Jahre daraus geworden. Oder 900 Sendungen. Wie war das am Anfang gewesen? Sind die Leute so ein bisschen wie die Hähne über dich hergefallen? Und wie ist es heute?
Ja, am Anfang war das brutal. Also, muss ich vielleicht die Vorgeschichte sagen. Das Dorf, wo ich aufgewachsen bin, im Zürcher Wieland, da heisst Urwiesen. Mein Vater war Lehrer gsi 40 Jahre, und Blocher, sein Vater, war der Pfarrer gsi, oder? Und die haben sich noch kennengelernt, oder? Blocher, sein Vater, ist ja dann weggewählt worden aus dem Dorf, und das ist dann in dem Dorf, in den 57 ist da, glaub ich, eine grosse Aufregung, warum hat man den Pfarrer jetzt weggewählt und so. Und das hat natürlich schon ein bisschen geprägt, oder? Es sind etwa 4 Geschwister von Christoph Blocher, sind noch zu meinem Vater in die Schule gegangen, oder? Und ich habe eigentlich zum Christoph Blocher immer einen guten Kontakt gehabt. Ich habe immer, in meiner Medienkarriere habe ich immer so 3-4 gehabt, wo ich eigentlich sehr nahe gsi bin. Also der eine war der Jean Ziegler, auf einem ganz anderen Lager. Der Pfarrer Sieber, der Dölf Ogi und der Blocher, oder? Und der Blocher ist sicher auch ein bisschen die geografische Verbundenheit, die wir hatten, dass wir aus dem gleichen Dorf kommen. Und dann hat es die Möglichkeit gegeben, via Schaffhauser Nachrichten, ich habe dort auch mal geschrieben, hat dann jemand die Idee gehabt, man könnte ein Blocher-Buch schreiben, es hat eine Blocher-Biografie gegeben. Und dann habe ich gesagt, ja, das interessiert mich, ich will jetzt nicht eine Biografie schreiben. Und auf jeden Fall hat dann jemand mit einem Führungsbuch angefangen, mit dem Christoph Blocher, ist dann nicht so richtig weitergekommen. Und dann in Absprache mit dem Autor und dem Verlag haben sie gesagt, kannst du das nicht machen? Also ich war ein bisschen der Feuerwehrmann gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich mache nur eins. Ich mache ein langes Interview mit dem Christoph Blocher. Ein Führungsbuch hast du nachher mit dem Auge-Bibel, oder? Das habe ich einfach nicht schreiben. Aber ein Interview, wie wir machen, wäre ja vielleicht noch interessant über seine Führungsprinzipien. Und wir nennen das Blocher-Prinzip. Die Idee ist mir eigentlich auch, wie, das ist ja irgendwo habe ich mal gehört, es gibt irgendein Müller-Prinzip oder irgend so etwas. Ich habe gefunden, das Blocher-Prinzip ist super.
Das Peter-Prinzip ist auch.
Peter-Prinzip ist
bekannt,
ja. Ja, dann das Blocher-Prinzip. Dann haben wir das geschrieben, wir sind dann zum Blocher gegangen, der Norbert Neininger, verstorbener Verleger von der Schaffhauser Nachrichten, und der eigentlich den Verlag hat, und ich sind dann auf Rezünz zum Herrn Bundesrat. Der Herr Bundesrat hat gesagt, gut, also wenn er will, nehmen das auf, haben wir ein Tonbändchen da, hat es ein Tonbändchen gegeben. Dann hat man mal 3 Stunden lang über Führungsprinzipien nicht gesprochen. Oder? Ich habe nicht einmal meine Sekretärin richtig führen. Also ein grosses Interview gemacht über Führungsprinzip. Dann am nächsten Tag der Blocher wieder, ja, kommen Sie nochmal. Ich habe nochmal, ja, Herr Bundesrat, wir kommen und so. Dann haben wir nochmal ein paar Bändchen vollgenommen. Am Schluss hatte ich irgendwie 15 Stunden Bändchen und habe das nächtelang abgeschrieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben das gestaffelt und so. Das Buch ist rausgekommen. Das Blocher-Prinzip. Heute 11 Auflagen. 40.000 Mal verkauft. Ein Riesenerfolg. Und dann ist der Norbert Neininger gekommen wieder und hat gesagt, ich habe noch mal eine Idee. Dann habe ich gesagt, was für eine? Dann hat er gesagt, Schaffhausen, der Bringolf, der Walter Bringolf, das war so der Überpolitiker von Schaffhausen. Der hat während dem Zweiten Weltkrieg, jede Woche ein Wort im Radio Beromünster dazu mal an die Lage der Nation gehalten. Wie geht es der Schweiz? Wann kommen die Deutschen und so? Und die Idee wäre eigentlich, auf dem Internet könnte ja der Blocher auch jede Woche als Bundesrat auch eine kleine zur Lage der Nation machen. Und du kannst ihn interviewen. Dann habe ich gesagt, ja, nein, das kann ich nicht machen. Nein, weißt, da verliere ich jeden Job und so. Und dann hat er gesagt, komm, wir den Blocher mal fragen. Dann sind wir wieder zum Blocher gegangen. Herr Bundesrat, wir haben eine Idee und so. Ja, was für eine Idee? Ja, im Internet, wissen Sie, was das ist? Ja, schon gehört da und so. Wissen Sie, der Herr Ackert käme jede Woche zu Ihnen und würde Ihnen ein bisschen Fragen stellen zur Lage der Nation. Und dann würde jeder andere sagen, nein, das kann ich nicht machen. Das hat der Blocher, und das zeigt natürlich die Brillanz von ihm, er gesagt, ja, super Idee, da kann ich ja kommunizieren außerhalb von der SRG. Bedingungen sind die, Sie kommen immer dort an, wo ich bin. Das war natürlich am Anfang noch in Bern, oder? Der zweite Punkt ist, es wird nur einmal aufgenommen. Also es wird nicht zweimal angefangen, wird nichts geschnitten. Der dritte Punkt ist, es ist kein PR-Verantwortlicher dabei. Dann habe ich gesagt, ja, Herr Bundesrat, das ist ja Ihr Problem und so. Ja, ist nicht dabei. Und der vierte ist, wir fangen übernächste Woche an. Und so sind wir dann gestartet mit dem Teleblocher. Und wo dann auch gestartet worden ist, im September 2007, muss ich das vorstellen. Das war eigentlich der erste Internet-Talk weltweit, das hat es gar nicht gegeben. Hat es natürlich eine riesen Aufregung gegeben, oder? Ich weiss nicht, die erste Sendung ist ja gestartet. Da ist die Tagesschau vor meiner Tür gestanden, oder? Natürlich alle gegen das Teleblocher gewesen. Und Peter Studer, Pressechef vom Presseverband, hat gesagt, das müssen wir verbieten und weiss Gott was. Backum hat eine Untersuchung eingeleitet, ja, oder? 3 Bundesratssitzungen zu geben. Der Pascal Kuschbein meint heute noch, sei irgendein Satellit, von Blocher draufsteht, der im Weltall ist. Also so hat das eigentlich angefangen. Und ich mag mich erinnern, es ist ein Medienkongress nach der ersten Ausstrahlung. So einen Stapel Zeitungsartikel alle geschrieben, das kann man nicht machen, oder? Der Stölker hat gesagt, Ackerts Karriere ist definitiv vorbei und so. Und ich bin gerade so weit, und dann bin ich mal heimgekommen. Das war im Welscher Fernsehen, das war das Beste. Bei der Freundin bin ich heimgekommen. Dann läuft eine Sendung auf dem Welscher Fernsehen und dann hat man so hinten dran den Blocher und mich gesehen, so Al Jazeera-mässig, oder? In so einem endlosen Slope. Und unten sagt einer, der es zugeschaltet hat, von Brüssel, sagt, c'est la fin du système. Also, das ist das Ende vom System. Und dann habe ich gewusst in dem Moment, das ist ja grossartig. Wenn du jetzt so ein Video-Interview machst und die redet davon in Brüssel.
Also, die Welt geht unter.
Die Welt geht unter, dann kann es ja nicht so schlecht sein.
Du hast bis zu 60'000 Zuschauer, glaube ich, auf dem Teleblocher
drauf. Ja, wir haben etwa, also jetzt im Moment, es zeigt sich immer, oder? Wir haben es jetzt seit 17 Jahren gemacht. Wir wollten eigentlich aufhören, nach einem Jahr. Und dann haben wir, das war eigentlich abgemacht gewesen. Dann ist der Christoph Blocher weggewählt worden. Die NZZ und der Blick haben geschrieben, es sei auch wegen dem Teleblocher. Ich kann es nicht sagen. Aber der Christoph Blocher ist weggewählt worden und dann haben wir gefunden, wir haben jetzt so viel profitiert, oder? Auch negative PR ist ja PR am Schluss. Dass wir jetzt irgendwie das weitermachen müssen. Und wir haben das weitergemacht und dann jedes Jahr haben wir gesagt, komm, wir machen es noch weiter. Wir haben jetzt pro Sendung im Internet, etwa auf YouTube kannst du schauen, etwa 15'000. Wir haben 10'000, letzte Woche haben wir den 10'000. YouTube-Abonnent. Und im Schaffhauser Fernsehen wird es auch noch verteilt. Und jetzt kommt es ja noch über Swisscom TV. Also von dem her kommen wir schon, würde ich sagen, 70'000, 80'000.
Und denkst du, dass das dir selber auch etwas gebracht hat? Das Teleblocher, oder hat es dich eher behindert? Weißt du, es ist schon fast wie ein Krimi-Autor oder ein Krimi-Schauspieler, besser gesagt, im Tatort. Der ist schwierig, noch in einem anderen Film unterzubringen. Also sagt man immer, das ist doch der Tatort-Kommissar. Ist das ein bisschen dein Problem, dass du eigentlich der Teleblocher
bist? Ja, es ist jetzt so, wie es ist. Ich habe mir natürlich die Frage am Anfang angestellt, aber ich habe mich zum Beispiel mal beworben gehabt im Schweizer Fernsehen für den Zeitungsclub. Das war also, bevor ich den Verlag gekauft habe. Und da hat mir der Roger Schawinski eine gute Unterschrift gegeben oder gesagt, ihr müsst einstellen, gutes Zeugnis. Und der Kurt Felix, oder? Und dann hat mir der Uli halt immer angerufen und hat gesagt, ja, sie wären eigentlich schon gut, aber wir können sie nicht nehmen, sie sind ein Schawinski-Gesicht, oder? Also von dem her muss ich sagen, und dann später, wenn ich halt ein Teleblocher-Interviewer war, ich bedauere es nicht. Ich würde es auch wieder machen, wie im Nachhinein muss ich sagen, es ist doch so eine geniale Idee, die ist nicht von mir, muss ich sagen, es war vom Neininger, dass du einfach den umstrittensten Politiker nimmst vom Land und der jede Woche interviewst, ja? Jetzt kann man sagen, es ist zu wenig kritisch oder zu wenig nachgefragt, mag alles stimmen. Aber ich behaupte immer noch, es ist die meist zitierte Sendung in der Schweiz, wie natürlich viel, 20 Minuten oder Blick gehen dann drauf. Und wenn der Blocher natürlich, und das ist jede dritte oder vierte Sendung der Fall, sagt etwas Explosives und dann wird das natürlich auch über die anderen Kanäle verbreitet.
Glaubst du, die SVP ist immer noch abhängig vom Blocher oder ist das ein bisschen vorbei?
Ich glaube, der Christoph Blocher ist immer noch stärker, als man es gegen aussen wahrhaben will. Also wir hatten ja den Fall und da bin ich natürlich, da habe ich natürlich gefreut, im Teleblocher, wo er, aber das habe ich irgendwie am Morgen gefragt, sind Sie jetzt für die Gesundheitsreform? Und dann habe ich gemerkt, er weicht aus und dann gesagt, ja, jetzt für die aktuelle Abstimmung, dann ist er nochmal ausgewichen. Aber sagen Sie jetzt ja oder nein, so ist es ja nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin dafür. Und das ist dann natürlich in Bern kolportiert worden, wie die Leitung von der SVP ist anderer Meinung war. Und am nächsten Tag ist General Versammlung von der SVP, Delegiertenversammlung. Und die sind dann plötzlich auch anderer Meinung gewesen, wie der Blocher angeblich im Teleblocher das gesagt hat. Und am Schluss ist die Abstimmung noch durchgekommen, angeblich wie der Blocher das gesagt hat. Auf jeden Fall so hat es Frau Baumschneider kolportiert. Ja, also von dem her ist er natürlich immer noch ein Machtfaktor innerhalb von dieser Partei. Und wie ich es interessant ist natürlich schon, wenn du so nah bist auf jemanden wie der Blocher, oder ich sehe ihn jeden Freitagmorgen zum Kaffee, oder mir hat schon eine Tochter gesagt, sie sehen meinen Vater mehr als ich eigentlich, dann ist das auch irgendetwas Natürliches, aber da kommst du natürlich schon noch relativ viel mit über, oder? Und jetzt gerade, sage ich jetzt mal, die Neutralitätsdebatte, Ukraine-Krieg, die Neutralitätsgeschichte, die Abstimmung, die es dann mal gibt über Neutralität, das ist natürlich eins zu eins ein Blocher seine Ansicht und die hat er auch durchgedruckt.
Wann kommt Martullo TV?
Das kommt nie. Also ich glaube nicht. Das ist natürlich etwas Singuläres. Gut, man soll nie sagen, aber ich wollte das machen mit dem Christoph Blocher und das ist eigentlich auch die Urmutter aller Schlachten ist da mit dem Christoph Blocher.
Aber hast du einen Bezug zu seiner Tochter?
Ja, ich habe sie zwei, drei Mal gesehen. Ich kenne sie jetzt
also
nicht so gut.
Also 17 Jahre, Teleblocher, ja. Blocher und Magdalena Martullo Blocher. nur zwei, drei Mal gesehen.
Ja, also privat, mal an einem Familienfest bin ich eingeladen und so. Silvia kenne ich natürlich sehr gut, also seine Frau und ihn natürlich. Er führt ja sein eigenes Leben in dem Sinn, oder? Und ich bin natürlich auch nicht immer Tag und Nacht dabei. Aber wie gesagt, am Freitagmorgen mit dem Kameramann zusammen, mit dem Claudio Ferrari, ist immer das gleiche Ritual am 7. Uhr Morgen. Und am 8. Uhr verlasse ich die Villa wieder in Herliberg. Und dann haben wir die Sendung gemacht und um 12 Uhr wird sie aufgeschaltet.
Warum gibt es kein Jean-Siegler-TV?
Hätte man auch machen können. Der Jean Ziegler wäre auch eine Figur gewesen. Oder du musst ja eine Figur haben, wo, und das ist ja beim Blocher das Interessante. Der Blocher war Akteur gewesen, als Bundesrat und als mächtiger Parteipolitiker, der er heute noch ist. Also dann ist eine Figur, die natürlich sehr kontrovers ist. Eine Figur, die die Schweizer Politik prägt. Und jetzt kommt natürlich noch etwas anderes. Mit dem Blocher kannst du über alles reden. Du kannst über Kunst reden, du kannst über Immobilien reden, du kannst über die Weltlage reden. Also er füllt natürlich die 24-minütige Sendung auch immer, oder? Und ich habe mal ausgerechnet, wenn du jetzt die 17 Jahre nonstop Tele Blocher-Sendungen würdest hintereinander anschauen, könntest du 3 Wochen lang Tele Blocher schauen, ohne eine Wiederholung, oder? Und ich meine, eine Sendung, ich hoffe, die wir jetzt hier machen, das ist auch spannend. Ein Handy lebt ja auch ein bisschen davon, dass ein bisschen Informationen kommen. Und das ist beim Blocher. Ziegler könnte auch funktionieren, Trump könnte natürlich funktionieren, aber am Schluss sind es dann gleich relativ wenig Leute, wo so eine Format können bestreiten können über die lange Distanz.
Der Schawinski hat von dir gesagt, er ist ein lieber und politischer Mensch.
Ja.
Stimmt das? Also lieb bist
du? Ja, nett bin ich allweg. Ja,
also
ja.
Bist du ein Netter?
Ja, ja. Unpolitisch? Nein, ich bin politischer allweg, als die Leute meinen. Aber ich habe natürlich... vielleicht auch ein bisschen Geschmeidigkeit ist vielleicht das falsche Wort, aber ich kann es eigentlich mit den meisten Leuten gut. Ja.
Er sagt auch, man hätte immer ein bisschen provozieren müssen, damit du ein bisschen aus dir rausgekommen bist. Ist das richtig?
Ja und nein. Also es hat,
aber weißt du, damit du deine Position bekannt gegeben
hast? Ja, so. Gut. Es hat schon Sachen gegeben, wo ich eine aktive Position hatte. Ich habe mich zum Beispiel ein Buch geschrieben gegen die gängige Sterbehilfpraxis in der Schweiz, oder? Wo, also, Exit ist alle populärer, wie die SVP unpopulär ist. Also da habe ich sehr viele Leserbriefe bekommen gegen mich oder auch sehr viel Kritik. Ich habe mich sehr engagiert in Zürich gegen den Abriss vom Schauspielhaus, wo wir am Schluss dann gewonnen haben vor dem Parlament. Wir haben so eine Aktion gegründet, Rettet den Pfauen, der traditionelle Schauspielhaussaal. Und das war eigentlich das erste Projekt gewesen, seit 10 Jahren oder 20 Jahren, wo die rot-grüne Mehrheit im Parlament verloren hat. Also, das sind schon so ein bisschen Sachen gewesen, aber das sind jetzt nicht in dem Sinn parteipolitische Sachen. Also
mit dem Blocher bist du ja sehr in der Sachpolitik drin und du hast jetzt ein neues Buch rausgegeben, das heisst Hiwaoa.
Der Magier von Hiwaoa, ja.
Und dort geht es ein bisschen um die Geschichte von Benko. Den Benko kennen wir alle mittlerweile, indem das einer der grösseren Wirtschaftsfälle ist. Ich sage jetzt nicht den Wirtschaftskriminalitätsfall, sondern einfach mal einen Wirtschaftsfall. Wir wissen ja alle noch nicht genau, wie es genau läuft. Wie bist du auf das gekommen?
Ja, mich hat die Figur noch fasziniert. Also der Benko finde ich eine literarische Figur. Oder? Ich meine, wenn man jetzt einfach schaut, wer alles dem Benko Geld gegeben hat. Ich meine, das ist ja in Zürich die halb High Society oder Österreich oder Deutschland. Es sind etwa 10 Kantonalbanken, habe ich mal gesehen, auf der Liste, sind dort vertreten. Ich habe ja das selber erlebt, als ich es persönlich kaufen wollte. Ich war ja bei den Banken, oder? Du bist immer nicht empfangen, wie du jetzt. Und jeder will von dir ein paar Schwänke wissen. Wie war das mit dem Schröder oder wie war das beim Krenz zuhause? Oder ja, weiss Gott, wann erzählst du deine lustigen Geschichten?
Aber Geld hast du keinen bekommen.
Nein, Geld hast du keinen bekommen. Also, aber das war die Erfahrung. Also,
lieb und nett, Schulterklopf hast du bekommen.
Ja, ja, klar. Und ich bin natürlich auch lieb und nett gewesen, oder? Aber am Schluss bist du dann rausgelaufen. Und das ist auch ein bisschen der Vorwurf, den ich an den Banken mache. Oder? Sie sagen immer, Unternehmertum fördern und wir sind für Unternehmer und da kontrollieren sie alles. Oder? Und da kommt einer wie der Benko, oder? Und das sind natürlich dann größere Summen. Da sagt sie, ja, kauf den Tower, kauf den Chrysler Tower und so. Und was mich beim Benko fasziniert hat, zum einen da, die ums Geld gegeben haben, aber zum anderen auch das kleine Weltreich, das er hatte. Ich meine, Chrysler Building in New York, jeder, der in New York war, weiß ja, das ist ja wahnsinnig, oder? Das ist ja neben dem Empire State Building und früher World Trade Center ist das entscheidende Gebäude, oder? Oder zum Beispiel Hotel Bauer in Venedig. Das ist mir aufgefallen beim ersten Venedig-Aufenthalt 1976 mit meinen Eltern. Da dachte ich, boah, Hotelbauer, oder? Der Name vielleicht auch, gehört dem Benko, oder? Globus hat dem Benko gehört, oder in Wien die wichtigsten Sachen, das KDW in Berlin. Also, dass der so ein Imperium aufbaut, und da habe ich gefunden, jetzt schreibe ich einen Roman
über. Geht es in der Geschichte denn um den Benko selber, oder ist das eine fiktive Figur?
Nein, der heißt Remo Blanco. Also, ich habe Remo Blanco ein bisschen, ist eine Weiterentwicklung. Ich habe Benko das Buch jetzt geschickt, oder? Ist noch schwierig. Wo ist er jetzt genau, der Benko? Ich habe dann künstliche Intelligenz gefragt, völlig überfordert natürlich. Hat dann irgendwann gesagt, hat ein Haus in Österreich. Er hat viele Häuser. Also, das ist ja nicht die Antwort. Und dann habe ich gelesen, ja gut, in Österreich hat er irgendein Verfahren, also muss er am Gardasee sein. Dann haben sie am Gardasee abgeschickt, das Buch, mit einem netten Brief. Ich hätte mir da erlaubt, seine Person ein bisschen zu weiterentwickeln, und würde mich freuen und bla bla bla. Ich habe bis jetzt noch nichts gehört. Wie ich habe jetzt mittlerweile gelesen, im Gardasee kann er auch nicht mehr sein. Und Chrysler Tower gibt es ja auch nicht mehr in dem Sinn. Also die Frage ist, wo der Benko ist. Also meine Idee war eigentlich, er hockt im Hotel Dolder in Zürich, grosses Hotel. Der Remo Blanco, erster Satz ist vom Buch «Ich bin nicht René Benko, ich bin nicht Stiller», gibt ja der Roman von Frisch. Und der hadert. Und die Urszene ist eigentlich, was mich immer fasziniert hat. Er sitzt dann in dieser Suite da oben, über eine Stiftung kommt er immer Geld über. Die Frau hat ihn verloren, entspricht auch nicht ganz der Realität. Und dann schaut er irgendwie auf Netflix den Film «Napoleon und der Untergang». Oder er schaut andere Weltreiche, die zusammengebrochen sind, und hadert eh mit dem Schicksal.
Und der Napoleon ist ja noch einmal gekommen.
Der ist noch mal gekommen,
ja. Wenn wir schauen, vielleicht kommt der Benko noch
eigentlich. Ja, und vielleicht ist er von Hiva auch, oder? Er flüchtet dann am Schluss, um 6 Leute wird er dann enttarnt vom Käsekönig, wo er ihn dann sieht und sagt, der hat mich da einen Konkurs geritten, und er flüchtet dann nach Hiva. Und Hiva ist der Ort, der Teil von der Welt, der von uns am weitesten entfernt ist.
Machst du dich an Werner K. Rey erinnern? Mhm. Ist eine sehr ähnliche Story. Einfach, es war eine Mikroausführung vom Benko.
Ja, ja, klar.
Es ist um einen Bruchteil gegangen.
Es ist ein Bruchteil, aber das Prinzip war ein ähnliches, oder? Ja. Gier hat natürlich die Leute getrieben, oder? Und dann hast du bekannte Namen, und jeder hat dort investieren, und dann sind Zinsen hochgegangen, und dann hat es dann halt verjagt, oder?
Also man hat ja am Werner K. Rey damals übel genommen, dass er Balli gekauft hat. Mhm. Weil das hat man gesagt, das geht schon gar nicht. Also Balli war ein renommierter Name gewesen, und der Bürli hat ja nachher das darauf übernommen. Nachher. Also man hat alles gemacht, um den Werner K. Rey zu diskreditieren. Und ich glaube, die Summe, die darum gegangen ist, das wäre heute schon irgendwie nicht einmal mehr ein Lokalbericht wert.
Ja, ja, klar. Und jetzt, wo es so wenig Lokalzeitungen gibt, werde ich gar nicht mehr erwähnen. Aber das Prinzip ist natürlich immer das Gleiche. Es hat den Madoff in Amerika. Ich bin dann das Gebäude auch mal anschauen, als ich in New York war. Aber beim Benko ist natürlich das Verführerische natürlich gewesen, wie du gesagt hast, Liegenschaften können per se nicht untergehen, oder? Und es ist halt gleich passiert. Und höchstwahrscheinlich die jetzt über den Benko fluchen, das sind natürlich die, die vorne bei ihnen in diesen Liegenschaften waren. Also der Mensch ist natürlich immer ein Treibender, aber der Mensch immer auf der richtigen Seite steht. Da wird jetzt der originale Benko auch erleben. Und das Zweite ist, wenn du Dollarzeichen in den Augen hast, das ist natürlich immer noch die Währung, die am meisten zieht.
Matthias Ankeret, ganz herzlichen Dank, dass du zu uns, zu Aktivradio, bist gekommen. Viel Glück mit dem persönlich, viel Glück allen Medien, so wie wir es uns natürlich selber auch wünschen. Toi, toi, toi.
Danke vielmals.
Aktivradio Interview.